Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Montag, dem 5. Mai 2025. Ja, die Demokratie, meine Damen und Herren, ist eine Staatsform, die immer wieder stets aufs Neue erkämpft werden muss, und zwar durch die Bürger. Sie wird eben nicht verteidigt durch die Parteien, sondern sie muss verteidigt werden durch den demokratischen Souverän, durch das Demos. Übrigens auch der Grund, warum es die Demokratie gibt, ist ja nicht einfach so vom Himmel gefallen, sondern die musste erstritten werden unter größten Opfern, auch und gerade in der Schweiz. Ich rede hier nicht nur von der parlamentarischen Demokratie unseres Bundesstaates von 1848, sondern insbesondere von der direkten Demokratie. Die Parlamentsbarone des 19. Jahrhunderts, die waren keine Freunde der direkten Demokratie, aber aus der Stadt Winterthur kam damals die Demokratische Partei und sie ist hauptverantwortlich dafür, dass wir in der Schweiz heute Volksabstimmungen haben, Referenden und Initiativen. Und das ist immer wieder bedroht. Das sehen wir jetzt durch die jüngsten Umtriebe des Bundesrates, das Ständemehr auszuschalten bei dem EU-Unterwerfungsvertrag, also bei einem Vertrag, bei dem es darum geht, wer eigentlich die Gesetze in der Schweiz in der Zukunft machen soll. Sind das wir Schweizer, der oberste Verfassungsgeber, Volk und Kantone, oder sind das nicht gewählte Bürokraten, Funktionäre im fernen Brüssel? Und unser Bundesrat hat argumentiert, dass für diesen Vertrag nicht einmal ein obligatorisches Referendum vonnöten ist, sondern lediglich ein fakultatives ohne Kantonsmehr. Das ist die Aushebelung der Kantone. Ich habe bereits darüber gesprochen, aber darüber hinaus eben auch ein nicht obligatorisches Referendum. Das heißt, es müssen zuerst auch noch Unterschriften gesammelt werden. Also hier wird eine zusätzliche Hürde hochgezogen, die es dem Souverän erschweren soll, seine Meinung überhaupt kundzutun. Und das ist ein ausgemachter Skandal, meine Damen und Herren. Und bevor wir uns in der Schweiz damit beschäftigen, auch sorgenvoll damit beschäftigen, wie die Demokratie in anderen Ländern zu Schanden geritten wird. Oder es gibt ja auch die, die sich permanent auf die Schultern klopfen, die da auf Russland zeigen, auf China und sagen, seht mal her, diese fürchterlichen Autokratien. Natürlich sind das Staaten, die nicht demokratisch sind wie die Schweiz. Aber diese Staaten dienen mittlerweile als Alibi für die Demokratieverächter, gerade auch bei uns, die sich eben mit dem Verweis auf diese anderen Länder die Lizenz zu erteilen scheinen, bei uns dann die Demokratie zurückzufahren. Das sind ganz gefährliche autoritäre, autokratische, despotische Tendenzen in unserem Staat. Und das ist ein Trend, eine Tendenz, die in manchen Ländern jetzt, vor allem auch in Europa, zuletzt auch in den Vereinigten Staaten von Amerika, auf dem Vormarsch ist. Schauen wir nach Deutschland. Dort hat es ein Urteil des Verfassungsschutzes gegeben. Das ist der Inlandgeheimdienst, eine der Regierung unterstellte Behörde. Und zwar jetzt eine Regierung, die nur noch kommissarisch tätig war, die bereits abgehalftert war. Und die hat an ihrem letzten Arbeitstag, vertreten durch die Innenministerin und zuständige Politikerin Nancy Faeser, der SPD, das ist die Politikerin mit der Armbinde. Sie erinnern sich, damals an der Fußball-WM in Katar, mit dieser farbigen Armbinde ist sie aufgetreten, um dort diese sportlichen Wettkämpfe zur Plattform politischer Manifestationen zu machen. Das hat dann Fäden gezogen bis in den Sport und auch Auswirkungen, dass eben die deutsche Fußballnationalmannschaft sich zu stark mit Politik und zu wenig mit Fußball auseinandergesetzt hat, worauf sie dann ausgeschieden ist. Und diese nun abgewählte und auch abgetretene Regierung hat buchstäblich am letzten Tag ihres Wirkens eine weitreichende Verfügung erlassen, nämlich dass die größte Oppositionspartei des Landes, die AfD gesichert rechtsextremistisch, sei gesichert rechtsextremistisch. Ich werde immer schon misstrauisch, wenn solche Adjektive hinzugefügt werden. Also entweder wird etwas als rechtsextremistisch eingestuft oder als rechtsextrem, aber wenn man sagt gesichert, dann scheint man sich ja gerade nicht sicher zu sein. Deshalb unterstreicht man es, wie sicher man sich seiner Sache eben sei, der man sich überhaupt nicht sicher ist. Das lässt ja tief blicken. Und das ist natürlich ein Versuch, diese Oppositionspartei und ihre Wähler zu verketzen bzw. Leute abzuschrecken, die angesichts der politischen Entwicklungen in Deutschland geneigt sein könnten, ihre Stimme zukünftig auch der AfD zu geben, weil in der Bundesrepublik das mit erheblichen Nachteilen natürlich verbunden ist, mit gesellschaftlicher Ächtung, wenn sie dieses Etikett umgehängt bekommen. Auch soll dann der Staat mehr Befugnisse bekommen, diese entsprechenden Parteien, Politiker und ihre Sympathisanten leichter zu überwachen. Das sind also Zustände, die einem freiheitlichen Land im Grunde überhaupt nicht würdig sind. Das wird kritisiert, allerdings in den Mainstream-Medien, ich werde dann in der deutschen Ausgabe noch darauf zurückkommen, in den Mainstream-Medien, auch in den Schweizer Mainstream-Medien wird das sehr, sehr verhalten bis überhaupt nicht zum Thema gemacht. Und das finde ich beunruhigend bzw. entlarvend, denn es zeigt Ihnen, wie weitgehend hier eine passive Zustimmung offensichtlich vorherrscht, wie weit eben der Mainstream bereit ist, bei dieser Ächtung, Ausgrenzung und bei dieser undemokratischen oder müsste man sagen antidemokratischen Diskriminierung oppositioneller Kräfte mitmacht. Und deshalb ist die Demokratie tatsächlich in Europa heute in Gefahr, auch in der Schweiz, durch die eigene Regierung, die sich da als Speerspitze eines Autokratismus profiliert, in Anführungszeichen negativ profiliert, aber eben auch in Deutschland, wir haben es gesehen jetzt in Frankreich, ich meine, stellen Sie sich das einmal vor, überall in großen Ländern, in den wichtigsten Ländern der Europäischen Union sind die Oppositionsparteien richterlich, behördlich verfolgte Instanzen. Mit der Frau Le Pen in Frankreich, wo sie ja ein Urteil gegeben hat, dass sie von allen politischen Wettbewerben ausschließen soll für eine bestimmte Zeit. Deutschland, wir haben das Beispiel Rumänien gesehen, da hat es eine Wahlrunde gegeben, da ist ja der Sieger der ersten Runde, der ist einfach aus dem Rennen geworfen worden mit absolut fadenscheinigen Begründungen, mit eigentlich empörenden Begründungen. Und jetzt hat aber der Kandidat der gleichen Partei hat nun offensichtlich da eine erste Runde gewonnen. Auch der wird bei uns in den Medien unbedarft und unbesehen als rechtsextrem bezeichnet. Ich plädiere dafür, diese Etiketten eigentlich abzuschaffen, beziehungsweise nicht einfach mehr so unbesehen nachzuplappern. Diese unkritische Haltung, vor allem auch bei Journalisten, hat doch etwas Verstörendes. Dies vor allem vor dem Hintergrund, dass ich geglaubt hatte oder vielleicht einige geglaubt hatten, dass man nach der Corona-Pandemie vielleicht etwas schlauer geworden ist. Wobei, das hat man ja dann schon mit der ganzen Russland-Berichterstattung gesehen, dass da wieder alles im Gleichschritt marschiert. Also das sind Entwicklungen, die meines Erachtens das ganz große Thema sind. Das allerdings in den Medien heute nicht vorkommt. Das Vorgehen des Verfassungsschutzes in Deutschland hochgefährlich, aber eben auch in der Schweiz. Nicht nur Ausschaltung der Kantone, sondern auch, man möchte die Gegner der Unterwerfung, der institutionellen Unterwerfung einer Europäischen Union, die eben Andersdenkende, siehe Frankreich, siehe Deutschland, siehe Rumänien, immer stärker und repressiver verfolgt, also unmöglich, dass man sich so einer Institution auch nur im Entferntesten anschließen möchte. Also bedrohte Demokratie in der Schweiz, in der Europäischen Union, ein ganz großes Thema, das meines Erachtens heute Morgen zu kurz kommt im medialen Mainstream. Der Tagesanzeiger berichtet von der Präsenzpflicht stattdessen bei der UBS, sorgt für Unruhe unter Mitarbeitenden, fertig mit Homeoffice. Ja, das Homeoffice, ein großer Produktivitätshemmer und Verringerer. Sie erinnern sich, vor einiger Zeit schon hat der amerikanische Unternehmer Elon Musk dieses Thema groß auf die Agenda gehoben, aufhören mit Homeoffice. Donald Trumps Lieblingspapst, ja, das hat auch mächtig zu reden gegeben, dieser Tweet, beziehungsweise diese KI-generierte Aufnahme, das Selbstporträt des amerikanischen Präsidenten in Papstaufmachung, in Papstmontur. Und da hat man sich tatsächlich gefragt, was ist eigentlich auch in den USA los? Ich habe dann auch auf Twitter noch etwas da versendet. Die Welt spinnt tatsächlich, also mit solchen Einlassungen weckt Trump auch nicht den Eindruck, dass er immer unter Vollkontrolle seiner geistigen Kapazitäten ist. Allerdings, ich zögere immer etwas in diese wohlfeilen Abgesänge einzustimmen. Nicht, weil ich alles gut und großartig finde, was Trump macht, sondern weil es mir einfach zu billig ist, sich die Schuhe abzuputzen an Trump, an Putin, an all diesen internationalen Großraumfiguren sozusagen, Hubraumfiguren, die da das Weltgeschehen dominieren. Da gibt es viel Kritisches zu sagen, auf allen Seiten natürlich, und das lesen sie auch jeden Tag, und manchmal stimmt es sogar auch, was sie da lesen. Aber mir ist eben der Missbrauch dieser Großgestalten zur Ablenkung von eigenen Fehlern, der ist mir da etwas zu wohlfeil, und der passiert eben allzu oft. Darum mache ich da nicht so mit bei diesem allgemeinen Bashing in diesem Herdentrieb. Russland wird Europa kaum auf breiter Front angreifen. Interessant, heute in der Neuen Zürcher Zeitung ein großer Essay, das hätte man so vor einem Jahr nur in der Weltwoche lesen können. Und ich finde es gut, dass jetzt auch andere Zeitungen allmählich anfangen, diese kriegerische Rhetorik zu hinterfragen. Allem voran die Neue Zürcher Zeitung, die bis jetzt ja ein Sprachrohr, geradezu ein Megafon dieser kriegerischen Paranoia, könnte man das auch nennen, gewesen ist. Man hat das überhaupt nicht diskutiert. Das war eine Selbstverständlichkeit, eine Wahrheit sozusagen, etwas Unhinterfragbares, ein Tabu, ein Dogma, dass eben die Russen selbstverständlich den Plan verfolgen, weitere Länder anzugreifen nach der Ukraine. Und mit diesem Argument, in Anführungszeichen, mit dieser Behauptung, mit dieser Unterstellung, hat man hier ja auch versucht, jegliche Diskussionen abzuwürgen über den richtigen Umgang mit der russischen Seite. Und jeder, der da nicht mitgemacht hat, wurde dann automatisch als Putin-Verherrlicher verteufelt. Das sind immer Zeichen dafür, dass etwas nicht mehr stimmt, wenn man so arbeitet, wenn man keine Argumente bringt, sondern nur Verleumdungen. Aber das ist etwas Positives, und ich bilde mir ein, dass da natürlich auch die Weltwoche einen wesentlichen Anteil hat, dass dieses Beton da, dieses Diskussionsbeton, dieser Beton sich da allmählich aufweicht, aufgepickelt wurde, auf das etwas offener diskutiert wurde. Der Blick, die große die Boulevardzeitung der Schweiz meldet, Schulen in Könitz, Bern haben mit Verbot Erfolg, sogar die Kinder sind ohne Handy happy. Sie sagen, die Pausen seien lebendiger und die Konflikte kleiner geworden, taugt das Modell als Vorbild für die ganze Schweiz. Das ist ein gutes Thema, und ich bin auch für ein Handyverbot an den Schulen, auf jeden Fall, wenn man sieht, das haben die Kinder einfach nicht im Griff, und finde das toll, dass hier eben kantonal solche Experimente funktionieren. Auch ein Plädoyer für die Schweiz, für ihren Föderalismus. Das alles ist ja in der Europäischen Union eigentlich nichts wert. Da sehen Sie, wie aus der Zentrale heraus, aus den zentralen Verfügungen gemacht werden. Siehe Deutschland, siehe aber auch viele andere Beispiele. Das gilt es zu verteidigen, die Unabhängigkeit, und dazu gehört eben auch diese kantonale Souveränität, die ja im Schulwesen, zum Beispiel jetzt hier in Könitz, solche Initiativen zulässt. US-Bischof fordert von Trump Entschuldigung, eben wegen dieses Papstbildes. Kann ich nachvollziehen, haben viele nur noch den Kopf geschüttelt da über Trump einmal mehr. Dann die Labour Party hat in Australien einen Sieg eingefahren, in Großbritannien allerdings eine ganz erhebliche Schlappe bei diesen Lokal- und Regionalwahlen. Da ist ja durchmarschiert mit seiner Reform Party, nicht UKIP, der vielleicht begabteste britische Politiker der Gegenwart, Nigel Farage, der da einen unglaublichen Sieg eingefahren hat mit einem, wie es heißt, populistischen Kurs. Aber er ist eben für die Unabhängigkeit Großbritanniens, er ist für viel entschiedeneres, schärferes Vorgehen in der Migrationsfrage, das ist ja das ganz entscheidende Thema, Und drittens hat er sich auch im Trump-Stil gegen die Industrialisierung ausgesprochen und da auch den vom Labour-Establishment sich vernachlässigt fühlenden Arbeitern eine passende Ansprache geben können. Also hat die mitgenommen und das sind also gewaltige Erfolge, die er da verzeichnen konnte. Und ich war ja letzte Woche in England und dort liest man sehr interessante Artikel zu diesem Thema, vor allem, dass man sich ernsthaft Sorgen macht, dass diese Tory-Partei überhaupt noch auf den Boden kommt. Und das ist ja die Gefahr, die wir jetzt überall sehen, auch in Deutschland. Da soll ja morgen Dienstag der Friedrich Merz als Kanzler installiert werden, dass eben die, diese Mittebürgerlichen von zwei Seiten zerrieben werden können, vor allem jetzt eben auch von rechts, dass die plötzlich überflüssig werden. Also Nigel Farage, Mann der Stunde in Großbritannien mit seiner Reform Party und Labour Party, die Labour nach einem großen Erfolg bei den nationalen Wahlen jetzt schon ziemlich gerupft und mit dem Latein am Ende und auch die Tories ganz schwach da mit ihrer neuen Vorsitzenden Kemi Badenoch, die allerdings auch in konservativen britischen Medien immer noch gelobt und verteidigt wird. Orban, Musk und Kickl eilen der AfD zur Hilfe. Ja, das ist die Schlagzeile des Tagesanzeigers, aber eben keine eigenständige kritische Auseinandersetzung mit diesem brandgefährlichen Urteil des deutschen Inlandgeheimdienstes. Novize-Millionär, trauriger Transatlantiker, Porträt des neuen Kanzlers Friedrich Merz wird morgen der 10. Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. 11 Facetten des bald 70-Jährigen zeigen, was den Christdemokraten ausmacht und antreibt. Ich bin nicht überzeugt von Friedrich Merz. Ich kenne ihn schon lange, also kenne, verfolge ihn natürlich. Ich habe damals auch als Chefredakteur der Welt in Berlin mit ihm zu tun gehabt und immer eine gute Meinung, aber es sind so viele Dinge passiert, über die wir hier gesprochen haben, die einfach Zweifel geregt, Zweifel ausgelöst haben. Man wünscht natürlich jeder neuen Regierung viel Glück und Deutschland braucht das auch eher. Aber wir werden sehen, Skepsis begleitet da seinen mutmaßlichen Einstieg. Prinz Harry, eine traurige Figur, ist auch ein Riesenaufreger, vor allem in Großbritannien. Die Verwerfungen in der britischen Königsfamilie. Prinz Harry gab ein Interview auf BBC und dieses Interview hat nun riesige Empörung ausgelöst. Hintergrund war ein Gerichtsprozess, den er verloren hat. Er hat gesagt, er wolle, wenn er in Großbritannien sei, den vollen Schutz vom Staat garantiert für seine Familie, seine Frau Meghan und die Kinder. Das ist ihm nun verwehrt worden. Jetzt hat er gesagt, jetzt kann ich mit den Kindern gar nicht mehr zurück nach Großbritannien. Das Risiko ist mir zu groß. Der Rummel, ich werde nie behandelt wie ein normaler Mensch. Deshalb brauche ich auch den Schutz und die Infrastruktur eines Angehörigen des britischen Königshauses. Er ist da sehr, sehr entrüstet und enttäuscht, dass man ihm dies verwehrt. Und das, was am meisten Ärger ausgelöst hat, ist sein Satz, dass er ja nicht wisse, wie lange sein Vater noch zu leben habe. Und das ist nun als Affront empfunden worden, die britischen Medien auf weiter Flur der Kritik nun also wirklich voll. Und Prinz Harry sieht da schlecht aus in der medialen Auseinandersetzung. Seitenfüllend das Thema in der britischen Presse am Wochenende. Meine Damen und Herren, das war's von der schweizerischen Ausgabe bei Weltwoche Daily. Ich melde mich gleich zurück mit den internationalen Schlagzeilen und hoffe, Sie auch dort begrüßen zu dürfen. Bis gleich.